Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, unser heutiger Predigttext nimmt uns mit in eine Situation im Jahr 33. Die Menschen in Israel litten damals unter der Fremdherrschaft der Römer. Und das spürten sie bis in die Kleinigkeiten ihres Alltags. Da konnte irgendein römischer Soldat daherkommen und zu einem sagen, ich brauche deinen Mantel, gib den her. Oder er konnte sagen, nimm du dieses Kreuz von diesem verurteilten Verbrecher. Und egal, ob man müde war, ob man was Wichtiges vorhatte, man konnte dagegen nichts machen. Die Römer hatten in Israel das Sagen. Das spürte man auch, wenn man an eine der vielen Zollstationen kam. Und da ein völlig überhöhter Zoll, ist uns ja nichts Neues in diesen Tagen, erhoben wurde. Und dann wussten die, dieses Geld, das dient dazu, dass die Römer ihren Luxus in der Hauptstadt finanzieren können, wo wir immer noch schmachtend davorstehen und die Bauwerke bewundern, die im Grunde oft auf Kosten vieler anderer gebaut wurden. Make Rome great again. Rome first. Und die Leute in Israel, die Juden, waren hilflos. Und umso mehr, je mehr man das spürt, wächst und wuchs die Sehnsucht nach Befreiung, nach Unabhängigkeit, nach Frieden auch. Und da passiert Folgendes. Als am nächsten Tag die große Menge, die Volksmenge, die aufs Fest, auf das Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich drauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden die Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben war und dass man so an ihm getan hatte. Die Menge, die aber bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die ganze andere Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Und die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu dem Jünger Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Ich möchte noch einmal beten. Und das wollen wir auch. Wir wollen dich sehen mit unseren inneren Augen, Herr Jesus Christus. Wir wollen deine Stimme hören. Rede du. Amen. Vor dem Sterben am Kreuz setzt Jesus hier Zeichen. Zeichen für das, was an Karfreitag und Ostern geschehen wird. Beziehungsweise was die Folgen von dem sind, was wir jetzt an Karfreitag und Ostern begehen. Dass sich etwas ändert. Drei Zeichen für einen Aufbruch finden wir, für eine neue Zeit in unserem Abschnitt. Hier heißt es im ersten Satz, als am nächsten Tag die große Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Für die Juden war der Einzug Jesu damals das Zeichen für eine neue Zeit, eine Zeitenwende. Und das soll es auch für uns sein, denn das steckt dahinter. Und das möchte ich gerne zeigen. Es ist ein Zeichen für eine neue Welt, eine Welt ohne Unterdrückung und Krieg, eine Welt im Frieden, wo vollkommener Frieden herrscht. Wenn wir uns den Hintergrund dieses Predigttexts einmal bewusst machen, dann entdecken wir Folgendes. Jesus wurde zu diesem Zeitpunkt, das beschreibt Johannes kurz vorher, steckbrieflich gesucht. Wer ihn findet, ihn sieht, sollte das dem Hohen Rat melden. Denn das höchste Gremium in Israel hatte damals beschlossen, er soll sterben. Und sie sagten sich, wenn wir jetzt nicht den ganzen Hype um Jesus beenden, dann kriegen wir das nicht mehr in den Griff. Und dann kriegen wir große Probleme mit Rom. Und daraufhin hat sich Jesus aus der Öffentlichkeit zurückgezogen in die Gebirgswüste bei Ephraim. In Israel aber rätselten die Leute: Wo ist er? Und wird er zum Passafest, das ja eine Woche später stattfand, kommen? Denn das ist der Auftrag für einen jeden Juden, dass er, wenn er kann, zum Passafest geht. Jesus war Gesprächsthema Nummer eins. Die Experten sagen uns, dass damals ca. 100.000 Pilger sich auf den Weg machten, vielleicht sogar über 100.000, um nach Jerusalem das Passafest zu feiern. Und es war ein Fragen, ein Diskutieren unter ihnen. Wird er kommen? Wird er kommen? Und genau in dieses Fragen, genau in diesem Moment bricht Jesus von der Wüste Richtung Jerusalem auf. Und 3 Kilometer vor Jerusalem, in diesem kleinen Örtchen Bethanien, macht er Halt. Denn dort war was passiert. Was? Er hatte dort Lazarus, einen, der ihm vertraute, einen Gläubigen, einen Nachfolger, wieder zum Leben erweckt. Es war eine Totenauferweckung. Und nun ist Jesus das erste Mal nach dieser Auferweckung wieder in Bethanien und bei den Schwestern von Lazarus, Maria und Martha. Und nun sitzt Lazarus am Tisch. Können wir uns das vorstellen? Wenn einer, der schon 3 Tage im Grab gewesen ist, auf einmal wieder am Tisch sitzt, welch eine Stimmung, welch eine Freude, welch eine Dankbarkeit bei diesen Schwestern, bei allen herrschte, die das miterlebt haben. Und es bleibt nicht verborgen. Das kriegen Leute mit in der Umgebung. Jesus ist da. Und die tragen das dann weiter. Und als der Sabbat vorbei war, der Sabbat endet oder der Tag endet generell bei den Juden ja in dem Moment, wo es wieder dunkel wird, wo die Sonne untergeht. Das war also gegen 18 Uhr etwa am Samstag. Und dann durften die Juden wieder mehr machen, mehr als 1000 Schritte laufen. Und so machen sie sich auf den Weg. Von Jerusalem brechen welche auf, in Bethanien brechen welche auf. Die wollen gerne Lazarus sehen und den, der ihn von den Toten auferweckt hat. Es ist die Nachricht des Abends, Breaking News. Und das breitet sich jetzt aus, auch zu den anderen, die dort in Jerusalem sind. Denn die Stadt, die vibrierte zu diesem Zeitpunkt, können wir uns ja mal vorstellen, wenn in Bremen auf einmal nicht mehr 570 oder 80.000, weiß nicht genau, wie viel wir gerade sind, wären, sondern 3 Millionen. Jerusalem wuchs um das 5-fache. Und dann ziehen sie hinaus am Morgen und ziehen nach Bethanien. Manche reißen sich Zweige von den Bäumen, andere haben bereits Palmzweige dabei. Warum Palmzweige? Nun, gute 200 Jahre vorher hatte Israel auch unter einer Fremdherrschaft gelitten, der Seleukiden. Und die wurden dann aus dem Lande herausgetrieben und alles wurde wieder zurückgeführt. Der Tempel, den die Seleukiden dem Zeus, dem griechischen Gott, geweiht hatten, wurde wieder gereinigt und wurde wieder rituell hergestellt, um dort Jahwe, dem Gott Israels, zu begegnen und dort die Feste zu feiern und dort alles zu machen. Und als dann Judas Makkabäus, der Anführer des Widerstands, nach Jerusalem einzieht, da sind die Straßen gesäumt und die Leute halten Palmwedel, Palmzweige in den Händen. Das kennen wir ja bis heute, wenn so ein König kommt, na, heute vielleicht nicht mehr, aber aus irgendwelchen Filmen des armen Hollywoods, da werden dann Palmzweige auch über so einem König gehalten. Aber damals war das Zeichen der Befreiung, des Sieges. Seitdem gibt es Münzen, da ist die Palme drauf, als Zeichen dieses Abschüttelns der Fremdherrschaft. Bis heute feiern die Juden jedes Jahr Chanukka. Chanukka ist das Fest, das Lichterfest, das genau an dieses Ereignis denkt. Und das müssen wir alles vor Augen haben, diesen Hintergrund, wenn Jesus einzieht und so die Leute ihm entgegenkommen. Und auf welches Fest gingen denn die Leute damals zu? Das Passafest. Und was feiert man an Passa? Was feiern die Juden an Passa? Die Befreiung aus Ägypten, wo sie Jahrzehnte unterdrückt waren und ausgebeutet wurden. Und das stand ihnen alles vor Augen. Ja, noch mehr. Sie kommen dann und sehen, als sie ihn sehen, und rufen Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das sind Verse aus dem Psalm 118. Die Verse, die Psalm 111 bis 118 sind die sogenannten Hallel- oder Halleluja-Psalmen. Das waren Psalmen, die wurden beim Passafest auch immer wieder gesagt. Und das waren Psalmen, die unterwegs schon gesungen wurden von den Pilgern. Die haben das schon gesungen. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nun, wer ist der da kommt im Namen des Herrn? Es ist der Retter, nach dem sie sich sehnten. Der Messias, ist ein messianischer Ruf, den sie da aussprechen. Nun komm endlich. Denn Hosianna, manche meinen ja, das ist das gleiche wie Halleluja. Das stimmt nicht. Hosianna ist kein Jubelruf. Hosianna ist ein Bittruf. Hilf, Herr, heißt das. Hilf, Herr, dass der König die messianische Erlösung nun vollbringt. Lass es wahr werden, was du verheißen hast und die Fremdherrschaft endlich ein Ende hat. Das erfüllte die Juden, die damals an der Straßenseite standen. Und Jesus? Was erfüllte ihn? Wie geht er damit um? Nun, Jesus hat sich als Reittier einen Esel genommen. Hier steht, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich drauf, wie geschrieben steht, im Propheten Sacharja steht das geschrieben, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Nun, hier hört sich das so an, als ob das Zufall gewesen war. Da stand zufällig ein Esel rum und den hat Jesus genommen. Aber die anderen Evangelien, die schon vor Johannes geschrieben wurden, Matthäus, Markus und Lukas, die berichten, nein. Jesus hat seine Jünger bewusst in einen Ort noch ein bisschen näher an Jerusalem hingeschickt, Bethphage, und hat ihnen gesagt, da werdet ihr jemand finden, da ist so ein Esel und ein junges Füllen an seiner Seite, eine Eselin. Und bitte bringt die. Es war von Jesus ganz bewusst so gewählt alles, weil er nicht als Feldherr auf einem Schlachtross, auf einem Reitpferd nach Jerusalem einziehen wollte, sondern demütig und sanftmütig als Erlöser auf einem Eselsfüllen kommt. Er ruft nicht zum Widerstand jetzt gegen die Römer auf. Nein, er kommt so, dass er sagt, ich habe etwas ganz anderes. Und zwar hat er da in diesem Geschehen etwas Doppeltes drin. Einerseits widerspricht er all den nationalistischen, militärischen und politischen Erwartungen, die damals die Leute hatten. Wenn wir in dieser Welt von Krieg hören und hier beten, um was beten wir? Dass der Krieg endlich ein Ende hat. Und dass doch irgendeiner wieder Vernunft annimmt von diesen lieben Herren. Aber, so dachten die Leute auch, aber Jesus setzt ein anderes Zeichen. Ein Zeichen, das darüber hinausgeht. Er setzt eine andere Zeitenwende in Gang. Wir sind ja im Moment in einer Welt, in der das Säbelrasseln massiv wieder zunimmt. Ich glaube, Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung 2022 recht gehabt, als er sagte, der 24. Februar 2024 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Seitdem hat Russland ja in einer Invasion von drei Seiten versucht, die Ukraine einzunehmen. Und es vergeht kein Tag, an dem wir in den Nachrichten nicht hören von irgendwelchen Toten und schlimmen Dingen, Angriffen aus der Ukraine. Russland hat die europäische Friedensordnung erschüttert und hat ein Bedrohungsszenario von globalem Ausmaß in Gang gesetzt. Als ich mich damit beschäftigt habe, ich habe das nachher alles wieder rausgeworfen aus meiner Predigt, aber da wurde einem schon Angst und Bange. Und wenn man dann weiterschaut nach Asien, in die Volksrepublik China, dann merkt man, wie China zunehmend aggressiver gegen die Anrainerstaaten des Indochinesischen Meeres vorgeht. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat erklärt, bis 2030 gehört Taiwan zu China. Und man fragt sich, wo soll das hinführen? Und seitdem Donald Trump in Amerika Präsident geworden ist, ist die Welt noch unsicherer geworden. Wir haben uns das nie vorstellen können. Plötzlich spricht ein amerikanischer Präsident davon, Grönland kaufen zu wollen. Und falls das nicht gelingt, schließt er eine militärische Aktion nicht aus. Kanada möchte er gerne zum 51. US-Bundesstaat machen und zugleich reklamiert er den Panama-Kanal für sich. Zeitenwende 2.0. Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann fragt man sich, wie soll man damit umgehen? Was sollen wir machen? Nun, wir werden nicht aufhören, in dieser Welt um Frieden zu bitten und uns dafür einzusetzen. Wir sollten alles tun und unterstützen, was dem Frieden und der Freiheit dient. Aber, ihr Lieben, unsere Perspektive, die christliche Perspektive, geht weit darüber hinaus, denn diese Welt wird nie eine Welt des Friedens sein. Das sagt uns die Bibel eindeutig. So sehr, wie wir uns nach Frieden sehnen. Diese Welt wird keine Welt des Friedens sein. Jesus wollte seinen Jüngern mit dem Einzug in Jerusalem den Blick öffnen über diese Welt hinaus. Für eine Welt, für eine herrliche, wunderbare Welt, die nach dem Ende dieser Erde kommen wird. Eine Welt, in der vollkommener Friede herrscht, ohne irgendwelche Spannungen und Unterdrückung. Eine Welt, die in Ewigkeit auf die Jünger Jesu und auf uns, wenn wir glauben, wartet. Erkennen wir, warum Jesus auf einem Esel und nicht auf einem Streitross ritt? Und was das uns sagt? Die Jünger, heißt es hier, verstanden das zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran. Er hat uns ein Zeichen gesetzt, das auf eine neue Welt hinweist. Auf eine Welt ohne Unterdrückung und Krieg, in der Frieden herrscht. Ja, und nun auch das Zweite, was in diesem Text noch als Zeichen drinsteckt. Es ist eine Welt ohne Sterben, Tod und Trauer und Leid. Und damit sind wir beim zweiten. Man merkt, wie die Auferstehung von Lazarus und der Einzug Jesu in Jerusalem die Menschen damals elektrisiert haben und wie beides zusammengehört. Das heißt hier, die Menge aber, die bei ihm, also bei Jesus war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Wisst ihr, was das heißt? Die Leute sagten, das ist doch nicht möglich, kann doch gar nicht sein. Und dann sagen da welche, nein, wir waren dabei, wir haben das gesehen. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ich habe es auch gesehen. Unglaublich. Und dann heißt es, darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die wollten einen sehen, der von den Toten auferstanden ist und einen sehen, der die Macht hat, so etwas zu tun. Aber ich glaube, Jesus ging es um mehr als um die Auferweckung seines Freundes Lazarus. Er wollte zeigen, er hat die Macht, Tote aufzuerwecken. Aber nicht nur Lazarus, sondern jeden, der an ihn glaubt. Jesus hat die Macht und das sagt er hier. Das zeigt er hier. Er wollte zeigen, dass er nicht nur für Lazarus eine neue Welt hat, eine Auferweckung bereit hat, den Tod besiegen kann. Nein, für jeden von uns. Denn wenn man diese Geschichte, die von Lazarus genauer betrachtet, dann stolpert man über ein paar Dinge. Unter anderem, die Schwestern von Lazarus hatten Jesus rufen lassen, Bescheid geben lassen. Lazarus ist schwer krank. Wir brauchen dringend dich. Du musst kommen. Oder haben gebeten, dass er kommt. Und was macht Jesus? Er wartet. Er wartet, bis Lazarus tot ist. Also, das widerspricht allem. Ein Arzt gewissermaßen, der wartet, bis der Patient stirbt. Und er kommt dann nach Jerusalem, nach Bethanien, und Martha kommt ihm entgegen und sagt, Lazarus ist tot. Wärest du hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Und Jesus sagt, er wird auferstehen. Und dann fährt er sofort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, das ist nicht nur Lazarus. Das sind alle, die ihr Leben Christus übereignet haben. Die sagen, dir vertraue ich mein Leben an. Dir will ich gehören. Nimm all das, was ich an Schuld in mir habe oder an mir habe und alles, was ich an Gaben habe, das soll dir und deinem Reich dienen. Und damit macht Jesus hier klar, mit diesem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dass für diejenigen, die so an ihn glauben, eine Ewigkeit wartet, wo sie nie wieder sterben, wo ewiges Leben ist. Jesus ist nicht an Ostern für sich auferstanden von den Toten, sondern für uns alle. Er hat die Tür des Todes, diesen Riegel weggenommen und hat damit erklärt, diese Tür steht offen. Wenn du willst, kannst du hindurchgehen. Der Tod hat nicht mehr die Macht. Aber in dieser Welt leiden wir daran. Wir leiden daran. Das müssen wir immer wieder schmerzvoll erfahren. Wir sind dem Sterben, der Trauer und dem Leid ausgesetzt. Am Mittwoch werden wir hier Jürgen Westerwort bestatten. Den lieben Jürgen. So viele Jahre gehört er so fest zu uns. Und innerhalb ganz kurzer Zeit auf einmal dreht sich alles. Und wir stehen daneben, wissen gar nicht richtig, was wir sagen sollen. Und haben den Eindruck, nein, Gott, das ist verkehrt, das ist zu früh. Das ist zu früh. In dieser Woche, am Mittwoch, mitten in der Vorbereitung dieser Predigt, schreibt mir meine Schwester, sie habe einen inoperablen Krebstumor im Bauchraum. Als ich sie anrufe, wird mir deutlich, es ist sehr ernst und das sieht nicht gut aus. Auch wenn sie schon älter ist. Ich war wie gelähmt. Nach dem Telefonat mit ihr saß ich da und ich fragte mich, Lothar, was ist jetzt mit deiner Predigt? Dem Mut machen wollen für eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Der Vorfreude, eine Bahn zu bereiten, wo wir einmal sein dürfen in Gottes neuer Welt. Wisst ihr, mich erfüllte nur noch Schmerz. Das war alles wie weggeblasen. Und ich musste es wieder erfahren, wie ich es schon so oft erfahren habe. Die Hoffnung nimmt den Schmerz nicht weg. Du kriegst ihn nicht weg. Aber die Hoffnung auf die Ewigkeit ist der Anker, der mich festhält und dem, an dem ich mich festhalte. Und der mich ausrichtet, wenn ich nachher nach dem Gottesdienst zu meiner Schwester fahren werde. Nein, hier leiden wir, aber wir haben eine Hoffnung. Es gibt kaum ein Lied, das so wunderbar für mich, so ungeschönt den Schmerz und gleichzeitig so stark die Hoffnung ausdrückt, wie das Lied von der Outbreak-Band Ewigkeit. Da heißt es, ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich habe mich gefragt, wie kann dieser Blick noch stärker auf das ewige Leben, also unser Blick, auf Gottes Herrlichkeit gerichtet werden? Auf eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Eine Herrlichkeit, die mehr ist als Trost im Sterben. Eine Perspektive, wo wir sagen müssen, die will uns motivieren für all das, was wir hier tun. Und ich habe gemerkt, nichts kann mich so stark ausrichten und mir helfen, wie Verse, die das in der Bibel unterstreichen. Ihr Lieben, hier, wenn wir sitzen, das ist alles noch Vorspiel. Aber wenn es ans Letzte geht, dann gibt es kein Vorspiel mehr. Dann ist die Frage, was trägt? Und dann merkst du, dieses Wort, das Christus spricht, wo er zu dir und zu mir sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat Kraft. Aber auch Lieder, dieses Lied Ewigkeit und auch andere ähnliche Lieder. Wie oft habe ich auch dieses Lied schon gehört und mich immer wieder daran aus- und aufgerichtet. Wir sind auf dieser Welt Durchreisende, unterwegs zu einer neuen Welt, zu einer Welt, wo der Tod für immer besiegt ist. Paulus betet für die Epheser, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er für uns bereithält. Ja, das ist das, was Jesus deutlich machen will. Das klingt hier nur fein durch. Aber das ist die Botschaft, die noch ganz stark klingen wird, wenn wir auf Karfreitag und Ostern zugehen werden. Eine Welt, eine neue Welt ist dann auch sogar, und das wird ganz zum Schluss dieses Abschnitts deutlich, eine Welt ohne Diskriminierung und Ausschluss. Eine Welt, die allen offen steht. Das ist nämlich interessant, was die Pharisäer hier sagen, das ist ungewollt eine Prophetie. Sie sagen, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Und genau so ist es gekommen. Das Christentum ist mit 2,1 Milliarden die größte Weltreligion, Nicht der Islam, nicht andere, es ist das Christentum sogar noch. Aber ich finde noch stärker, was die Verse danach ausdrücken. Da heißt es nämlich, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus. Philippus hat einen griechischen Namen, heißt Pferdefreund, wenn ihr es genau wissen wollt. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, da trauten sie sich ihm dran, wir wollten Jesus gern sehen. Und nun lässt Johannes uns unseren Blick auf diese besondere Gruppe richten. Griechisch sprechende Leute, keine Juden. Wenn sie getauft oder, ich sag mal, beschnitten werden, muss man ja hier sagen, dann wären sie Juden gewesen. Dann steht hier nicht Griechen. Genau genommen waren sie Proselyten oder ganz genau Halbproselyten. Keine richtigen Leute. So dem Judentum gegenüber aufgeschlossen. Ein Stück vielleicht Suchende. Und vielleicht wenden sie sich auch gerade deshalb, weil sie mitkriegen, da ist was, der Messias, der kommende Retter wird hier ausgerufen an den Philippus und sagen, wir möchten gern Jesus sehen. Aber Jesus reagiert auf diesen Wunsch ganz eigenartig. Als er ihm vorgetragen wird von Philippus und Andreas, sagt er, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Aber da muss man zweimal hinhören. Was meint Jesus hier? Er sagt, ich werde sterben. Ich werde sterben und jetzt ist es verdeckt, das wird später in den nachfolgenden Sätzen, die Jesus sagt, noch deutlicher. Ich werde sterben am Kreuz. Und wenn ihr mich gern sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wer ich bin, wer ich für euch bin, dann müsst ihr zum Kreuz kommen. Da seht ihr mich, richtig. Und dann sagt es hier, am Schluss sagt er, ich werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Wenn man das schnell hört, denkt man, Himmelfahrt. Nein, ist nicht Himmelfahrt. Direkt danach sagt Johannes, Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Und das finde ich jetzt stark. Wisst ihr, am Kreuz hören alle Unterschiede auf. Am Kreuz ist es vorbei mit Juden und Griechen. Da gibt es nicht mehr Proselyten und Halbproselyten, Richtiggläubige und Halbgläubige. Am Kreuz ist das vorbei. Paulus schreibt an die Epheser, Christus ist unser Friede. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Sohn hat er die Feindschaft getötet. Am Kreuz gibt es auch nicht mehr geistlicher, am geistlichsten, ganz hingegeben, nur halb hingegeben. Hört das alles auf, wenn wir zum Kreuz kommen. Am Kreuz entscheidet sich nur zwischen gerettet und nicht gerettet. Erlöst oder nicht erlöst. Aber all diese Rangfolge, die hier unser Leben oft so begleitet, auch das, was uns manchmal so bewegt zwischen verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten, das ist alles vorbei. Die, die Jesus nachfolgen, die sind zusammengefasst nur noch in einem einzigen Satz. Wir wollen gerne Jesus sehen. Wir wollen gerne Jesus sehen. Das ist alles. Ich habe in den letzten Wochen oder schon etwas länger auch her, manche von euch gefragt, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die aus anderen Ländern kommen, wie fühlt ihr euch hier in der Gemeinde beheimatet? Wie geht es euch? Und die Antworten waren unterschiedlich. Aber eins wurde deutlich, da ist noch Raum, da ist noch Luft nach oben bei uns. Ich hoffe, dass es uns gelingt, auch über alle kulturellen Unterschiede hinaus, uns wirklich als eine tiefe Einheit zu begreifen, als diejenigen, die mit Christus unterwegs sind. Wie uns das gelingt, wir werden es sehen. Aber eins weiß ich, im Himmel ist das vorbei. Da gibt es das nicht mehr mit Unsicherheit und Distanz. Hier sind wir aufgerufen, alle Schwellen wegzunehmen, die das Miteinander irgendwie trüben. Aber dort gibt es nur noch Freude übereinander. Wir können ja auch mal übereinander stöhnen, ne? Gibt es ja auch. Steht doch in der Bibel, dass das, was man manche ertragen muss. Aber das ist dann vorbei. Ist vorbei. Uns eint nur noch eins, Jesus Christus. Und das ist die Gemeinschaft, die neue Welt, zu der Christen unterwegs sein dürfen. Und ich wünschte mir manchmal, das Schönste wäre, wenn wir schon jetzt alle da sein könnten. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Jetzt geht es nur darum, diese Perspektive im Blick zu behalten. Wir sind sehr auf Irdisches immer wieder aus. Es bewegt sehr viel das, was unser Leben natürlich auch ein Stück ausmacht hier. Aber im Hinterkopf, tief in uns drin, sollte es diese Perspektive geben, diese drei Zeichen. Eine Welt ohne Unterdrückung und Krieg, eine Welt ohne Trauer und Leid, eine Welt ohne Ausschluss, eine Welt des Friedens, eine Welt, in der der Tod besiegt ist und eine Welt, die allen offen steht. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, es ist das, was du uns zusagst, was du uns versprochen hast und was du unterstrichen hast, nicht nur im Einzug in Jerusalem, sondern immer wieder und ganz besonders an Karfreitag und Ostern, Pfingsten, du, der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Herr. Und wir bitten dich, du kennst unser Herz und alles, was uns bedrückt, bewegt. Und wir bitten dich, füll uns immer wieder aus und lass uns dich sehen. Wir haben diesen Wunsch. Wir wollen dich gern mit unseren inneren Augen sehen, Herr. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.